Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
74 Millionen Menschen könnten sich impfen lassen in diesem Land. 60 Millionen sind geimpft. Das macht eine Lücke von 14 Millionen. Was machen wir mit denen? Bisher gilt ja irgendwie so grob gesagt Zuckerbrot und Peitsche. Also das Leben ein bisschen schwerer machen, wenn man nicht geimpft ist. Und vor allem aber die ganze Zeit gut zureden. Das Grundprinzip dabei ist, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen darf. Es ist eine individuelle Entscheidung oder vielleicht auch nicht. Und hier kommt jetzt der Zweifel der Ratsvorsitzenden, der neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus.
Ich halte es für wichtig, dass Menschen, die die Möglichkeit haben und bei denen nicht eine Krankheit oder eine ganz besondere körperliche Situation vorliegt, dass die sich impfen lassen. Das halte ich nicht für eine individuelle Entscheidung, bei der ich so oder so sagen kann. Ich halte es für die Pflicht.
Das ist die moralische Pflicht, würde ich sagen, von der die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus spricht. Ist die Frage, machen wir daraus eine juristische, eine politische Impfpflicht? Marc Brost, Leiter der Politikredaktion der Zeit.
Naja, das Spannende ist ja, also alles, was sie gesagt hat, stimmt. Sie hat gesagt, ich halte es für richtig, dass Menschen sich dass sie sich impfen lassen, weil es solidarisch ist. Und trotzdem ist die Frage, wie bekommt man die Menschen dazu? Und ich würde sagen, wir haben aus welchen Gründen auch immer, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, es in den vergangenen 2 Jahren nicht hinbekommen, die Menschen ausreichend von der Corona-Politik zu überzeugen und ausreichend vom Sinn und Nutzen des Impfens.
Haben Sie Hoffnung, dass man das dann in den nächsten idealerweise 1 bis 2 Monaten schafft?
Ja, absolut. Deswegen, ich gebe das auch nicht verloren. Ich glaube, dass wir eine aufgehitzte Debatte darüber haben und dass wir, und das sage ich, beide Seiten, uns mehr anschreien als zuhören. Wahrscheinlich ist ein gewisser Teil der Bevölkerung, 10%, nicht erreichbar für Argumente. Aber da gibt es noch ungefähr 20%, die erreichbar sind. Und wir reden, und das sind Umfragen und Studien, die das auch zeigen, wir reden von Menschen, die einfach zu wenig wissen, von niedrig gebildeten Menschen, die über die Chancen und auch die Gefahren der Impfung nicht richtig informiert sind. Wir reden von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir reden von Schwangeren, die Angst haben, egal STIKO-Empfehlung hin oder her, um ihr neugeborenes Kind. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die man erreichen kann. Ich würde Ihnen gerne ein Bild schildern. Wir sind noch im September durch dieses Land gefahren, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, und haben überall an jedem Laternenmast, in jeder Stadt, in jedem Dorf Bundestagswahlplakate gesehen.
Oh ja.
Mir fehlt die große Impfkampagne in diesem Land, jenseits einzelner Plakate an irgendwelchen Straßenbahnhaltestellen. Mir fehlt der Mut der Regierenden oder von mir aus auch der STIKO, sozusagen wirklich breit, mehrsprachig in bestimmte Wohngebiete, in bestimmte Gegenden zu gehen und Menschen bestimmt anzusprechen. Und wenn ich neben dem Bild noch eine kleine Geschichte erzählen darf, ich habe einen Kollegen bei uns, Jakob Simmang, Arzt und Wissenschaftsjournalist bei uns bei Zeit und Online, gefragt, weißt du, wie es die Spanier hinbekommen haben, weil mich das so irritiert hat.
Die ja eine Impfquote von über 90% haben.
Im positiven Sinne. Und Jakob erzählte mir, dass es in Spanien wohl so gewesen ist, dass man den Impftermin bekommen hat per Brief. Also es hieß nicht, sie sollen sich impfen lassen, sondern es gab einen Brief nach dem Motto, sehr geehrter Herr Frenzel, Ihr Impftermin ist Dienstag nächste Woche. Dann wurde angerufen und nachgefragt, Herr Frenzel, haben Sie den Brief bekommen? Kommen Sie zum Impftermin. Wenn Herr Frenzel dann gesagt hat, ich habe ein bisschen Angst vor der Impfung, dann wurde Herr Frenzel beraten und informiert. Und nach der Impfung wurde Herr Frenzel angerufen, ob er denn bei der Impfung gewesen ist und ob es Nebenwirkungen gab und wie er sich fühlt. Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will, und ich bin sofort am Ende, wenn man die Menschen anspricht, wenn man sie individuell anspricht, wenn man sie mit ihren Ängsten, Sorgen und Nöten, und es gibt ein paar, wenn man die wirklich ernst nimmt, glaube ich, würde man in diesem Land noch was erreichen. Also dieses Sture, die Menschen, die sich nicht impfen lassen, die sind alle für die Impfung verloren. Das glaube ich erstmal nicht.
Ich habe diese Frage ja auch hier unserem Publikum gestellt, unserem digitalen Publikum heute. Habe da unterschiedliche Meinungen. Anja Lohse zum Beispiel schreibt, ich war immer gegen eine Impfpflicht, bin aber inzwischen so genervt darüber, dass wir alle eingeschränkt werden, nur weil es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen, dass ich meine Meinung geändert habe und dafür bin. Habe ich gerade gelesen, habe Ihnen zugehört, Marc Brost, und habe gedacht, das, was Sie gerade gesagt haben, wenn Sie das vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt haben, hätte ich gesagt, ja, genau. Und ich glaube, an verschiedenen Stellen wurde auch genau das gesagt. Es ist jetzt ein bisschen eine Frage des Tempos und vielleicht auch der Methode. Also ich meine, es gibt ja Länderbeispiele mit Wahlpflicht, Belgien zum Beispiel. Ne? Da hat man am Ende auch nur 90% Wahlbeteiligung. Aber da werden Leute sozusagen sanft hingeschubst, die sich keine großen Gedanken sonst drüber machen. Und es ist vielleicht das viel einfachere Mittel.
Ja, also ja, aber. Also am Ende könnte es sein, dass wir zu einer Impfpflicht kommen, weil sie das letztmögliche Mittel ist. Ja, auch ich bin ja selber auch doppelt geimpft und ich denke auch, warum sozusagen spüre ich oder spürt meine Familie die Einschränkungen des Alltags und warum können sich andere nicht impfen lassen? Warum ist dieses Virus, warum grassiert das noch so? Also dieses Gefühl, dass es auch eine tiefe Ungerechtigkeit gibt, das empfinden ja viele Geimpfte, das kann ich nachvollziehen. Politisch gesehen wird es so kommen, dass wir, ich glaube, irgendwann auch eine Impfpflicht in Deutschland haben werden, weil sie das letztmögliche aller Mittel ist. Auf dem Weg dahin wäre ich froh, noch alle Mittel, wie gesagt, auszuschöpfen. Und um es einmal grosso modo zu bewerten, ja, es ist wie in der gesamten Corona-Politik seit Ausbruch der Pandemie, wir haben leider ein beschissenes Timing. Also wir hätten eben über das, was wir
wen können wir verantwortlich machen? Die Politik schon, ne? Oder ja, sind wir?
Politik, das ist das Politik große Wir. Das ist natürlich eigentlich sozusagen eine Formulierung, gerade die wir Journalisten auch selten benutzen sollten. Ja. In dem Fall muss man einfach sagen, geht es um Ministerpräsidenten und Regierungschefs.
Also, die natürlich Stimmungslagen aufnehmen, eine Müdigkeit, die wir hatten, was diese Corona-Schutzmaßnahmen angeht und dergleichen mehr. Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf die Frage kommt der Performance dieser künftigen Regierung, der Ampel. Weil ich mich frage, das war ja das Versprechen auch gerade bei der Ampel, dass sie sagt, wir wollen jetzt nicht einfach nur die Summe aus Kompromissen sein von verschiedenen Parteiprogrammen, sondern Politik auch endlich wieder mit Plan machen. Ja, also mit Konzeption, etwas, was sozusagen ein größeres Versprechen ist. Jetzt habe ich den Eindruck, an dieser Stelle sehen wir aber eigentlich genau, ja, eigentlich die alte GroKo und nehmen wir dann in der Corona-Frage die Länder mit dazu. Also diese Kompromisslogik, die letztendlich immer, wie heißt das so schon, hinter der Lage bleibt.
Ja, also jede Kritik an der Ampel ist berechtigt. Und trotzdem muss man es, glaube ich, ein bisschen weiter fassen. Denn Sie haben ja gerade völlig zu Recht gesagt, da sind dann die Ministerpräsidenten und die Länder mit im Boot. Welche beiden Bundesländer haben im Augenblick die höchsten Inzidenzen? Mhm. Wir blicken auf eine 1000er Inzidenz in einem Landkreis in Bayern, CSU regiert. Und wir blicken auf sehr hohe Inzidenzen in Sachsen, CDU regiert. Damit will ich den schwarzen Peter nicht diesen beiden Parteien zuschieben. Ich will nur zeigen, es ist vielfältiger als Rot, Gelb und Grün.
Nein, was ich meine damit ist eigentlich eher die Politikmethode und auch vielleicht die Frage, wenn wir wieder bei Olaf Scholz sind, wie man rangeht. Jetzt würde ich ihm auch noch anrechnen, dass er natürlich noch nicht Bundeskanzler ist. Kann auch sein, dass es vielleicht sogar noch scheitert. Ja? Also muss man ja auch im Bedacht behalten.
Trotz ihres roten Pullis.
Ja, dann würde ich ihn sofort ausziehen und danach, ja, wer weiß, welche Farbe da zum Vorschein käme. Aber gerade nach diesen 16 Jahren Angela Merkel, ja, dass da einer rangeht und vielleicht einen anderen Politikmodus hat. Jetzt wünsche ich mir nicht unbedingt den Buster-Modus, aber dieses Bedürfnis nach Führung, will er es noch nicht annehmen oder ist er da auch einfach nicht der Typ?
Ich glaube, er will es noch nicht annehmen und da hat er tatsächlich dann, das haben wir vorhin am Anfang besprochen, Rücksicht zu nehmen. Vielleicht nimmt er zu große Rücksicht auf den liberalen Koalitionspartner, den potenziellen liberalen Koalitionspartner. Denn Führung würde bedeuten, tatsächlich bundeseinheitlich jetzt zu agieren, die Möglichkeit einer Notstandsgesetzgebung, ich sage das mal so salopp, tatsächlich zu nutzen. Die gibt es ja, bundeseinheitliche Regeln. Frank Capellan hat es vorhin gesagt, man könnte sofort eine Bundesregelung für 2G beschließen. Das hat was von Basta, das hat was von so ab jetzt alles anders. Und wenn das so unerklärt und nach, wie gesagt, 2 Jahren Pandemie auch dann doch relativ überraschend über das Land kommt, könnte das ein schwieriger Start für diese Regierung werden.